Pflegestark. Der Podcast rund um Gesundheit, Medizin und Pflege. Powered by VRK.
Oktay.
Dominik.
Hallo.
Hi.
Hallo auch an alle, die wieder reingeschaltet haben hier in diese Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ich hier heute mal mit einer Führungskraft auf Augenhöhe sprechen darf. Oktay, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe dich heute eingeladen, weil du bist Leitung einer Notaufnahme, pflegerische Leitung, und hast mittlerweile sehr, sehr viele Jahre Expertise in der Pflege und bist seit knapp 4 Jahren auch sozusagen Führungskraft. Und ich finde es mal richtig gut, wenn wir mal darüber sprechen, ob man als Leitung überhaupt noch nah an dem Team dran ist, ob man wirklich noch diesen Praxisbezug hat, weil oft höre ich immer so von Kolleginnen und Kollegen, oh, weißt du was, hier wieder, ne, der Teamleiter, der will wieder XY, der hat doch gar keine Ahnung mehr, wie das hier überhaupt läuft. Hast du diese Aussage schon mal gehört?
Tatsächlich bei mir im Team nicht, weil ich selber noch aktiv in der Pflege mitarbeite. Ich habe so eine 50-50-Stelle, sage ich mal. Ich mache 10 Dienste im Monat im Büro und die andere Hälfte dann mit in der Pflege aktiv.
Okay, krass. Also das heißt, du hast wirklich auch noch, obwohl du, da kommen wir gleich drauf, diese ganzen bürokratisch-organisatorischen Aufgaben hast, bist du trotzdem noch aktiv mit dabei. Und das ist doch sicherlich auch sehr herausfordernd, oder?
Definitiv, aber ich finde, das muss auch so sein, weil man verliert irgendwann mal, man kann den Praxisbezug verlieren, wie du es auch gesagt hattest. Und für mich ist es wichtig und elementar, beim Team dabei zu sein und auch beim Patienten.
Das kann ich gut verstehen, weil man auch irgendwie die Abläufe dann vielleicht auch anders nochmal greifen kann oder vielleicht auch die Probleme der Beschäftigten dann besser verstehen kann. Aber du bist vor 4 Jahren, bist du in diese Leitungsposition gegangen. Das war Corona-Krise.
Mhm.
So, jetzt habe ich 2 Fragen. Erstmal, wann entscheidet man sich oder wann und warum entscheidet man sich, Führungskraft zu werden? Und dann, warum macht man das mitten in der Corona-Krise, wo sowieso schon so viele Herausforderungen waren?
Zu der ersten Frage, ich habe tatsächlich schon im 3. Lehrjahr meiner Ausbildung mich dazu entschieden, dass ich irgendwann mal eine Führungskraft werden möchte.
Da wusstest du schon so, das will ich machen?
Da hatten wir das Thema Pflegewissenschaften, Pflegemanagement gehabt. Und da habe ich gesagt, ja, das ist schon was Interessantes. In meinem Privaten hatte ich auch damals in der Schule Schulsprecher gemacht und alle anderen Sachen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, bevor man Führungskraft wird, muss man ein gewisses Polster aufbauen. Nicht das Polster jetzt körperlich gedacht, sondern man muss das Haus kennenlernen. Man muss die Menschen kennenlernen, die dort arbeiten. Und man muss mit denen auf Augenhöhe reden können. Und da habe ich mir tatsächlich 11 bis 12 Jahre Zeit gelassen, um mich dann auf diese Position zu bewerben. Habe dann natürlich noch nebenbei meinen Praxisanleiter gemacht und die Notfallpflege.
Krass, also ordentlich noch, sagen wir mal, an Qualifikationen aufgebaut. Ja, ich meine, top qualifiziert dann. Und dann hast du dir gedacht, in der Corona-Pandemie, da war die Chance einfach da? Oder war das einfach der Moment, wo du dachtest, ey, in so einer Krise, da bin ich doch jetzt, also, weißt du, vielleicht war das genau auch der Moment, wo du gesagt hast, ey, darauf habe ich gewartet und jetzt hole ich hier das Team sozusagen aus dieser Krise raus oder unterstütze mein Team in dieser Krise?
Ja, das war eine Zeit gewesen, nicht nur Corona war das, sage ich mal, das Problem gewesen. In der Zeit hat auch unsere Hauptleitung damals, die wir hatten, aufgehört gehabt. Und wir standen ohne nichts dort quasi. Und dann habe ich überlegt, okay, soll ich jetzt mich bewerben? Und dann kamen einige aus dem Team auf mich zu, ey, Oktay, mach das doch und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war hin und her überlegen und am Ende habe ich mich dazu beschlossen und gesagt, okay, ich werde das machen, ich werde es versuchen. Habe gesagt, ich werde das 1 Jahr beobachten, also aus einem Jahr sind jetzt 4 Jahre geworden.
Gut, das heißt ja, du machst gute Arbeit, du fühlst dich wohl,
ja.
Also tipptopp. So, jetzt interessiert mich aber, was für Aufgaben hat man denn als Führungskraft? Natürlich, ich kenne auch so ein paar Aufgaben, ne, krieg das ja mit, was meine Teamleiter immer so gemacht haben, aber was sind so deine Aufgaben, wenn du im Büro bist?
Was sind die Aufgaben? Natürlich das Hauptfundament einer Leitung, Dienstplan schreiben. Ausfallmanagement, das sind so die 2 großen Säulen, sage ich
mal. Kostet am meisten Zeit wahrscheinlich auch.
Das kostet am meisten Zeit, Geduld und Nerven. Und natürlich dann auch noch Mitarbeitergespräche. Das ist ein großes Fundament, was zu mir gehört, mit den Kolleginnen und Kollegen auf einer Augenhöhe zu reden und viele Gespräche zu führen. Wo drückt der Schuh, was kann man tun? Was ich halt mache, jeden Monat Team-Timeouts. Das bedeutet, wir treffen uns wirklich für eine halbe Stunde mit dem gesamten Team oder die können, tauschen uns auch so Mini-Stationsleitungsbesprechungen und wir sind mit unseren meinen Stellvertretungen auch dabei, dass wir mit jedem Mitarbeiter mindestens im Jahr 1 bis 2 Gespräche führen.
Aber gut, also das heißt, du hast schon voll viele Maßnahmen auch implementiert. Mhm. Finde ich wichtig, da können wir vielleicht gleich nochmal reingehen. Ich habe so ein paar Mythen, die so, wenn man im Internet recherchiert, die man so findet. Also so, ich würde sagen, Vorbehalte, die vom Team gegenüber Leitungen kommen. Und ich habe hier so ein paar Sätze. Ja gut, den einen haben wir jetzt schon gesagt, Leitungen verstehen den Pflegealltag nicht, trifft nicht zu, du arbeitest noch selber aktiv in der Praxis. Jetzt haben wir aber noch eine andere Sache. Es wird über uns, aber nicht mit uns entschieden und da betrifft es häufig Dienstplan, Urlaubssperren gibt es ja manchmal auch teilweise, also so Absprachen auch intern. Wie schätzt du diese Aussage ein?
Teils, teils tatsächlich. Es gibt Themen, die muss, sage ich mal, eine Leitung entscheiden. Und es gibt sehr viele Dinge, da machen wir bei uns Umfragen quasi. Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber heutzutage, wir haben ja viele Kolleginnen und Kollegen handyaffin und es gibt ja diese berüchtigten WhatsApp-Gruppen immer. Und das haben wir auch natürlich dann im Team entschieden, wie wir das dann machen. Und da stellen wir dann Umfragen ein. Ne? Wie seht ihr das? Sollen wir das so führen? Sollen wir das so führen? Und dann wird dann halt demokratisch abgestimmt im Team, wenn wir was ändern möchten oder quasi was neu implementieren möchten.
Heißt, du nimmst das ganze Team dort immer in diesen Prozessen auch mit?
Definitiv.
Mega. Ja. Also finde ich krass. Habe ich so transparent und sagen wir basisdemokratisch jetzt auch selten erlebt. Ich kenne schon auch von Führungspersonen, dass halt Sachen entschieden werden. Da sitzen vielleicht noch 2 Kollegen aus dem Team mit drin und der Rest, der kriegt das dann irgendwie hingeschmiert, wenn es fertig ist. Und dann kennst du es ja, dann ist die Frustration groß. Aber das finde ich auch eine smarte Sache. Was ich vielleicht interessant finden würde, Dienstpläne. Du hast gesagt, das ist so etwas, was dir, ich würde jetzt mal sagen, Kopfschmerzen bereitet, ne? Viel Arbeit oder muss auch viel investieren. Das ist aber auch gleichzeitig der größte Frustrationspunkt, oft bei den Kolleginnen und Kollegen, wenn der Dienstplan nicht stimmt. Warum ist es manchmal so schwierig, diese Pläne zu basteln?
Der Mensch ist ein Ich-Mensch. Der Mensch denkt immer an sich. Das ist auch, das ist aber legitim, das ist normal. Egal, ob das der Patient ist, ob Kollegen, Kollegen sind, jeder hat den Fokus auf seinen Dienstplan. Und natürlich, was ich dann mache, bei uns gibt es Wünsche, ein Wunschbuch, wo die Kollegen gewisse Wünsche immer angeben können. Ich habe viele Kollegen, ohne dass das jetzt abwertend klingen soll, ich schreibe Mutti-Dienstpläne. Ne? Das sind quasi der größte Errungenschaft, die es eigentlich bei uns im Job gibt oder die Ressourcen, die oft liegen bleiben. Viele Kollegen da draußen, die alleinerziehend sind oder die verheiratet sind, haben Kinder, haben gar keine Möglichkeit zu arbeiten mehr. Und genau da habe ich dann, sage ich mal, das entdeckt, habe gesagt, okay, pass mal auf, ihr schreibt eure Dienstpläne mir selber. Die können dann quasi 2 bis 3 Dienste mir immer vorschlagen und wo ich mir dann die Dienste aussuchen kann. Das nehme ich als Ressource. Dann nehme ich die Ressource, ich habe viele Kollegen mit der Fachweiterbildung Notfallpflege. Die kann ich auch transparent dann immer einsetzen. Manche von denen machen total gern Nachtdienst, manche total Spätdienst oder Frühdienst oder arbeiten gerne Kette am Stück. Das gibt es auch Kollegen, die sagen, ich möchte 10 Tage arbeiten, dafür kriegen die 8 Tage frei. Also es gibt immer, sage ich mal, Baustellen oder Klötze, die man hin und her schieben kann.
Also du gehst sehr individuell drauf ein und ich finde, also wir haben das jetzt so spaßig hier gerade in einem Mutti-Dienstplan, aber ich finde, da steckt ja auch zum einen auch eine traurige Wahrheit dahinter, aber auch eine wichtige. Und zwar, wir arbeiten in einem Frauenberuf. Ja. Also hauptsächlich arbeiten Frauen bei uns und oft haben Mütter, insbesondere wenn sie jetzt sagen wir nach der Elternzeit wiederkommen, haben ja massive Probleme, wieder in den Berufsalltag einzusteigen. Und da finde ich das ja überragend, dass man sagt so, hey, pass mal auf, ich ermögliche dir das. Du kannst das vielleicht so regeln, dass du, ich weiß nicht, ob du das auch so hast, dass die dann um 8 kommen, das Kind kann vorher in die Kita oder ähnliches. Da gibt es ja auch heutzutage schon viele Möglichkeiten, die man als Leitung hat. Sowas meinst du damit, ne?
Genau. Wir haben damals schon auch nicht nur bei uns in der Abteilung, wir haben gesagt, okay, die Pflegedirektion hat uns verschiedene Dienstmuster gegeben. Wie du gesagt hast, eine Kollegin kann um 9 anfangen bis 15 Uhr, 8 bis 16 Uhr und da kann man das alles dann quasi so ein bisschen anpassen.
Ja, finde ich mega und auch wichtig, weil zum einen schafft man natürlich so auch mehr Personal vor Ort zu haben. Man schafft es, Menschen zu ermöglichen, auch wieder im beruflichen Alltag einzusteigen. Und es steigert ja auch die Stimmung. Also alle sind definitiv zufrieden, als wenn du jetzt total gestresst irgendwie, weiß ich nicht, dich abhetzen musst, weil du dein Kind gerade noch irgendwie so versorgt kriegst und ähnliches. Das ist ja alles auch maximal belastend. Finde ich spannend. Also da schon mal das. So, kommen wir mal zum nächsten Satz. Hast du gut gemacht. Bist eine gute Leitung, was das angeht. Nein. Aber kommen wir mal zum nächsten. Das finde ich auch spannend. Also die Leitung sieht nur Zahlen und nicht mehr die Menschen. Ich glaube, damit ist auch gemeint, und das hatten wir im Vorfeld, als wir gesprochen haben, ich habe immer das Gefühl, unten aus dem Team wird sehr viel Richtung Leitungsposition abgegeben, also auch sehr viel Druck und vielleicht auch Frustration. Aber gleichzeitig kriegst du teilweise ja auch Druck von oben. Zahlen müssen stimmen, Leute müssen eingestellt werden oder Leute dürfen nicht mehr eingestellt werden, bestimmte Stellen werden gestrichen, werden umgeändert und ähnliches. Du hast ja immer so eine Position, wo du so jonglieren musst. Und insbesondere in der Notaufnahme haben wir ja da nochmal eine Besonderheit, was Personal angeht. Aber wie stehst du dazu? Also kannst du diese Aussage verstehen, dass du natürlich auch darauf achten musst, dass der Laden vernünftig läuft? Also auch mit dem richtigen Personal und all drum und dran, ne?
Auf jeden Fall. Leider ist das Gesundheitssystem ein Wirtschaftsunternehmen, egal wo man hinschaut. Und das fängt auch im Krankenhaus so an. Und ja, wir Leitungen müssen halt auf die Zahlen gucken. Daten, Fakten zählen immer, egal ob es beim Verhandeln um Stellen geht vom Personal oder allgemein, wenn man Neuanschaffungen tätigen möchte, muss man das begründen. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist überall so. Und natürlich, manche Kolleginnen und Kollegen haben nicht das Verständnis dafür, aber im Gesundheitswesen, wir wollen doch Menschen helfen. Ja, aber muss man das auch erklären, damit wir auch Menschen helfen können, brauchen wir Geld. Und da muss halt ein Krankenhaus auch Geld verdienen dann. Ich sag mal so, wir haben eine sehr gute Pflegedirektion, wo ich mit kommunizieren kann, auch eine Geschäftsführung. Und wir haben in den letzten 4 Jahren sehr viel erreicht, weil auch, sage ich mal, die Geschäftsführung erkannt hat, die Zukunft, muss man sagen, in einem Krankenhaus ist die Notaufnahme. Ja? Es werden ja immer mehr Notaufnahmen, wenn man die letzten Jahrzehnte anschaut. Jetzt haben die in Cottbus eine niegelnagelneue Notaufnahme, die größte Europas gebaut. Und da hat, sage ich mal, die Politik auch ein Augenmerk auch in dem GBA draufgesetzt, dass Notaufnahmen wichtiger werden für die Zukunft.
Genau, also GBA, gemeinsamer Bundesausschuss, genau. Dort werden ja so mit die wichtigsten Entscheidungen über die Selbstverwaltungspartner getroffen, die dann direkte Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung haben und in dem Sinne natürlich auch auf die medizinisch-pflegerische Versorgung. Du redest sicherlich von der Notfallreform, die ja dringend auch erwartet wird. Ja. Notaufnahmen müssen umstrukturiert werden, generell Notfallzentren, die Steuerung, sagen wir mal, aller Hilfesuchenden, davon reden die ja auch in dem GBA-Beschluss, dass es Hilfesuchende sind und nicht immer unbedingt sofort Notfälle, ne? Also das ist auch irgendwie ganz wichtig. Das heißt, die Notaufnahme ist schon ein großes Spannungsfeld. Dann kommt noch dazu, die Stellen, die du da hast, die werden teilweise ja nicht über das Pflegebudget refinanziert. Das heißt, da ist ja schon ein hoher wirtschaftlicher Druck auch in der Notaufnahme. Kann ich mir auch nur vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Zusätzlich noch mit der Quote der Notfallpflegenden, also da muss man schon viel rumbasteln und als Leitung auch den Überblick behalten.
Ja.
Und du kommst ja aus der Praxis. Also ich meine, auf einmal bist du da in diesem Dschungel, sagen wir mal, an Anforderungen. Wie wächst man da so rein? Also wo hast du dir das erarbeitet?
Ich bin dir ganz ehrlich, ich habe selber noch keinen Leitungskurs, ich habe auch nicht studiert. Ich habe sehr viel gelesen, Literatur. Ich habe mir, ich hatte damals quasi einen Mentor gehabt bei mir im Haus, wo ich mir ein paar Sachen angeguckt habe. Ich habe mir durch mein Netzwerk, durch die Notfallpflege mit anderen Kollegen gesprochen und daraus habe ich dann quasi einen Würfel geformt und mich als Leitung quasi aufgebaut. Ich sage immer, das ist das Papa-Prinzip. Man sagt ja immer, ich will nie so werden wie mein Vater. Gewisse Sachen, sagt man, waren gut, die Papa gemacht hat, aber ich baue mir selber was auf. Und ich denke, das habe ich jetzt über die Jahre gemacht. Am Anfang war es schwierig gewesen, es ist noch immer schwierig, weil man muss wirklich ein breites Kreuz haben und quasi die Haltung haben dafür, nicht nur gegenüber dem Team, gegenüber dem Patienten und gegenüber auch, sage ich mal, nach oben oder auch nach unten, egal wohin.
Klar, und auch noch multiprofessionell.
Definitiv.
Ich kenne auch oft die Konflikte mit Ärztinnen und Ärzten, wo man teilweise auch für sein Pflegeteam einstehen muss, weil da teilweise merkwürdige Anforderungen kommen. Und du kennst das auch, da werden manchmal Aufgaben hin und her geschoben, wo man sich denkt, so Leute, jetzt mal ruhig, ne? So läuft das jetzt nicht. Aber ich finde das spannend. Und was ich oft erlebe auch, wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen spreche, die unzufrieden sind in ihrem Team, da liegt es oft daran, dass ja vielleicht die Leitung nicht die richtigen Maßnahmen trifft und ähnliches. So, bei dir habe ich jetzt schon herausgehört, du machst sehr viel, du hast ja schon einen Blick gegeben. Wie kriegt man das hin, das Team gut bei Laune zu halten? Also du hast schon ein paar Maßnahmen genannt, aber wenn du das vielleicht nochmal so noch mal ein bisschen mehr erläutern kannst.
Ich sag mal so, gar nicht.
Gar nicht,
also,
nicht bei Laune.
Nein, also was ich halt sagen möchte, es läuft nicht auch bei mir alles perfekt. Es gibt immer Baustellen, wo man arbeiten muss. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das Einfachste, was man machen kann, was nicht viel Geld kostet, ein Sommerfest. Eine Weihnachtsfeier. Da kommt das Team zusammen. Man kann teambildende Maßnahmen machen. Man kann sich mal treffen irgendwo, Escape Room heißen die, glaube ich, sowas zusammen machen oder auch auf der Arbeit Sachen austauschen oder gemeinsam Projekte machen. Wir haben Mini-Projektgruppen bei uns auch im Team gemacht, damit die Kollegen auch Verantwortung bekommen. Da sage ich zum Beispiel unserem Chefarzt, guck mal, pass mal auf, wir haben jetzt eine Schockraumreorganisation, das machen aus meinem Team die drei Leute mit, das sind ihre Ansprechpartner. Ich gebe den Verantwortung auch ab. Natürlich kommen die dann immer am Ende zu mir, auch da können wir so und so machen. Aber das Hauptsprachrohr, wenn der Chefarzt oder der Pflegedirektor was möchte, sage ich, das sind diese drei Kollegen, die dafür zuständig sind. Ich gebe den Verantwortung.
Und Verantwortung bedeutet ja auch Wertschätzung. Ja. Ne? Die Kollegen fühlen sich dann gesehen und haben das Gefühl, oh, das habe ich jetzt gemacht, dass ich kann hier mitbestimmen, ich kann wirklich auch fachliche Sachen umsetzen. Das ist absolut cool, also es ist mega wertschätzend und das kommt ja dann auch wieder zurückgespiegelt. Ne? Also du merkst dann wahrscheinlich auch aus dem Team, ach cool, die freuen sich, dass die halt auch so eingebunden werden und das ist ja genau das Gleiche wie, du hast gesagt, ihr habt regelmäßig einmal im Monat so ein Timeout.
Genau, Team-Timeout.
Was besprecht ihr da so?
Da besprechen wir quasi, was ist jetzt letzten Monat passiert, was passiert nächsten Monat und dann finden wir quasi so einen Zwischenschritt davon. Wir haben beispielsweise jetzt, was war zuletzt gewesen bei uns, wir haben unser Fixierbett umgestellt und da haben wir jetzt neues Fixmaterial bekommen, haben gesagt, okay, das Fixiermaterial ist da und jetzt gibt es nächsten Monat dann auch Schulungen dafür oder wir haben jetzt ab seit dem 1. Juli immer Holy 10 eingeführt. Ich glaube, das hattet ihr in der Uniklinik auch gehabt, dass wir jeden Freitag uns treffen für 10 Minuten im Schockraum und jeder kann einen Wunsch äußern, über ein spezielles Thema zu reden. Und dann geben wir einfach Informationsgabe, weil das ist auch wichtig. Klar. Weil wenn auf einmal was reingeschmissen wird und das Team steht da auf einmal, seit wann ist das denn so, ist es wichtig, dass man zeitnah mal die Information teilt, wenn sich auch was ändert.
Ja, mega, weil Wissenstransfer ist halt total wichtig. Du weißt auch, die Akut- und Notfallmedizin verändert sich ja auch wirklich schnell, teilweise sehr rasant. Es gibt neue Leitlinien, es gibt neue Empfehlungen. Aber manchmal schadet es ja auch nicht, auch einen Refresher zu haben. Ne? Neueste Reanimationsleitlinien oder wie funktioniert zum Beispiel ein Core-Puls, also so ein Reanimationsgerät, High-Flow-Therapie in der Notaufnahme, Krankheitsbilder, was ist wichtig, welche Diagnostik muss bei Fall XY gemacht werden. Also da kann man ja auch viel in 10 Minuten, das glaubt man manchmal gar nicht, was da wirklich an Wissen transferiert werden kann. Finde ich auch eine richtig, richtig coole Sache. Und wie wird es so aufgenommen vom Team, die ganzen Maßnahmen? Weil das ist ja, hört sich sehr lebendig bei euch an. Also ihr macht ja wirklich viel anscheinend.
Genau, also du, die letzten 1,5 Jahre oder ein Jahr jetzt, wo wir seitdem wir noch einen neuen Klinikdirektor haben, hat sich auch nochmal was verändert. Manchmal geht das zu schnell, da muss man einige Sachen bremsen, weil das Team dann nicht hinterherkommt. Aber meistens wird das positiv angenommen. Was jetzt witzig ist, wir haben jetzt unsere neuen Toiletten quasi restaurieren lassen und dann haben wir auf Sitzhöhe so One-Minute-Wonder aufgehangen.
Ja,
und die wechseln wir dann quasi jeden Monat aus. Und da können die Kollegen dann immer lesen, was eine Azidose, Alkalose und ja.
Er ist ja mega smart, weil definitiv. Auf Toilette hast du in der Regel mal kurz die Zeit. One-Minute-Wonder soll ja auch so sein, dass du in einer Minute alles erfassen kannst. Ja. Finde ich richtig cool, weil das auch wieder so einen Effekt hat. Irgendjemand muss ja die One-Minute-Wonder erstellen. Ne? Und da setzt sich einer hin, der investiert Zeit, da wird Wissen transferiert, alle kriegen was davon ab, finde ich richtig gut. Und also ich merke schon, es sind teilweise ja auch wirklich kleine Maßnahmen, die man einfach machen kann, um das Ganze irgendwie auch zu verbessern. Was würdest du dir denn wünschen, wie vielleicht, also bei dir klappt das jetzt vielleicht gut, aber wenn wir jetzt mal über den Tellerrand blicken, kennst du es auch, bei anderen Leitungen ist vielleicht nicht so gut und in anderen Teams, man kriegt ja auch viel mit. Was würdest du dir denn wünschen, wie das Verhältnis von Team zur Leitung, also in beiden Richtungen, wie sollte das Verhältnis sein? Oder was würdest du dir wünschen, wie das wäre?
Ich finde also, eine Leitung muss auf jeden Fall immer transparent sein und kommunikativ Empathie zeigen, nicht zu sehr, aber eine Distanz bewahren. Beispiel, wie ich das jetzt mache, die Kollegen laden mich auch mal privat ein. Hey, komm, mal ein Bier trinken, mache ich nicht. Ne? Mhm. Weil, wenn das Team nach dem Feierabend mal ein Bier trinken gehen möchte, möchte sich auch mal vielleicht über mich auskotzen, wenn der Tag irgendwie war. Und da halte ich dann die Distanz. Aber wenn es mal witzige Sachen sind, worüber es zu lachen gibt, dann bin ich auch mit dabei im Team natürlich. Aber was für mich halt wichtig ist, Kommunikation, Empathie auf Augenhöhe und Ehrlichkeit. Das sind so die 4, 5 wichtigen Punkte, die ich für eine Leitung fulminant finde.
Ich glaube auch, dass das super wichtig ist. Und ich kann das gut verstehen, dass mit der Distanz, ich habe das auch teilweise auch mal anders erlebt, wo das dann im ersten Moment vielleicht ganz cool ist, ne? Und dann hintenrum wird dann gesagt, so, ja, hier kommt er jetzt mit uns mit. Und dann hintenrum schreibt er mir trotzdem an dem Freitag einen Spätdienst statt einen Frühdienst rein. Das kann schnell umschlagen. Ich glaube, da muss man sensibel sein und auch vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz gehört man ja auch zum Team dazu und muss auch ein Bestandteil sein, weil sonst ist es, glaube ich, auch befremdlich. Oktay, ich weiß auch, dass du jemand bist, der sich auch Veränderungen wünscht im Gesundheitswesen so generell. Was wären denn so deine Wünsche, sagen wir mal, die politisch vielleicht geschehen müssen? Also was würde dir helfen, um vielleicht deine Arbeit als Leitung in der Notaufnahme irgendwie besser zu gestalten?
Politisch auf jeden Fall würde ich sagen, einerseits die Bezahlung allgemein, ne? Also das kann mir keiner sagen. Natürlich kann ich so viel reden und so viel machen und tun, aber Personal hält man auch davon, wenn man die gut bezahlt. Wir sind gut bezahlt, keine Frage, wir haben TVÖD, aber ich glaube, wenn man nochmal so einen kleinen Anreiz geben würde, dass in verschiedenen Bereichen des Krankenhauses oder im Pflegedienst oder im Altenheim die Bezahlung ein bisschen besser würde, dann wären die Menschen auch glücklicher. Das Zweite ist allgemein die Notfallversorgung. Ich kann jetzt nur von den Notaufnahmen sprechen. Die Hilfesuchenden, wie das beschrieben ist, finde ich, ist aktuell schwierig. Die Leute rennen von A nach B, denen wird nicht geholfen. Richtig, sage ich mal. Alle kommen zum Schluss ins Krankenhaus, weil wir sind die letzte Institution, wo diese Hilfesuchenden auch Hilfe bekommen dann am Ende. Und das ist ja dann nicht böse gemeint. Die Menschen, die Praxen, die Kollegen draußen sind einfach überlastet, überfordert. Ich habe letztes Mal eine Patientin gehabt, die hat gesagt, mein Kardiologentermin ist in 3 Monaten. Und sie hat aber jetzt Beschwerden, hat am Ende einen AV-Block 3. Grades.
Tja, die hätte es gar nicht geschafft, die 3 Monate.
Genau, das sind so die Sachen. Und da würde ich mir was wünschen, dass einfach diesen Menschen schneller geholfen wird, auch gut geholfen wird und qualitativ. Und dann nicht irgendwann dieses Kassenprinzip kommt, ich scanne einfach nur noch jeden drüber, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt kommt, allgemein im Gesundheitswesen.
Finde ich wichtig und starke Aussagen, das kann ich nur unterstützen. Und ich hoffe, dass wir zumindest mit der neuen Notfallreform, die auf dem Weg ist, dass wir da die Weichen ein bisschen anders stellen können und auch die Notaufnahmen entlasten können, weil das muss man auch sagen, platzen ja teilweise aus allen Nähten und das Personal ist oft auch überlastet, weil halt einfach so viel zu tun ist. Aber gleichzeitig, das hast du gut beschrieben, die Frustration bei den Hilfesuchenden, nennen wir sie jetzt auch mal so, ist ja auch die Frustration sehr groß, weil wenn man 3 Monate auf einen Termin wartet und eigentlich schon ein akutes Ereignis hat, dann stimmt da ja auch irgendwas nicht. Deswegen kann ich das nur unterstützen. Oktay, vielen lieben Dank für diesen Einblick und wirklich Respekt, dass du als Leitungsposition, also in einer Leitungsposition so mit deinem Team umgehst, dass du auch selber noch aktiv dabei bist. Fand ich cool. Ich habe mich voll abgeholt gefühlt und dachte mir so, cool, da würde ich mich auch gut aufgehoben fühlen, weil das hörte sich echt gut an, was ihr da auch für Maßnahmen habt. Also vielen lieben Dank für den Einblick. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt da mal euer Feedback rein. Vielleicht finden ja solche Maßnahmen, wie Oktay sie gerade vorgetragen hat, auch statt. One-Minute-Wonder auf Toilette, ne, merken wir uns. Oder vielleicht Holy 10, hast du es genannt. 10 Minuten Blitzfortbildung an einem Freitag. Super Inspiration. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Oktay, vielen Dank dir nochmal, dass du heute hier warst.
Danke, Dominik.
Gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Moin Media im Auftrag des VRK, dem Versicherer im Raum der Kirchen. Host Dominik Stark. Executive Producer Jörg Altendorf und Malte Mondri. Produktion Nathalie Wunder. Kamera Laura Berling. Ton Jan Schemann und Laura Berling. Redaktion Nathalie Wunder und Ellen Watzlawick.